1000 Soldatinnen und Soldaten aufstocken. Dieses Personal werde gebraucht, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
Boris Pistorius nannte die zusätzliche Zahl an Soldaten zum Auftakt des Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Er gehe davon aus, dass das Konzept einer freiwilligen Wehrpflicht dafür vorerst ausreichend sei. Aktuell habe die Bundeswehr gar nicht die Kapazitäten, in großem Umfang Wehrpflichtige auszubilden. Diese müssten erst aufgebaut werden. Das Ziel sei, die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber zu gestalten, damit sich Frauen und Männer auch längerfristig verpflichten. Die Aufrüstung der Bundeswehr ist ein Teil einer neuen NATO-Strategie, über die die Verteidigungsminister heute in Brüssel entscheiden werden. Deutschland werde dafür nach den USA das zweitgrößte Paket übernehmen.
Der Bundestag hat über das Vorhaben der Koalition diskutiert, die Mietpreisbremse zu verlängern. Nach dem Willen der schwarz-roten Regierung soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende des Jahres auslaufen. Die Mietpreisbremse legt fest, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte, Wohnen in den Innenstädten dürfe kein Luxusgut sein. Die Mietpreisbremse sei dafür aber nur ein erster Schritt.
Im Koalitionsvertrag haben wir weitere Vorhaben zum Schutz von Mieterinnen und Mietern fest vereinbart. Zum Beispiel bei den Indexmieten, bei den Nebenkosten oder auch bei dem möblierten Wohnraum, der häufig überhaupt keiner ist. Und klar ist auch, Mieterschutz allein reicht nicht aus, um die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Wir brauchen zweierlei. Wir brauchen den Schutz von Mieterinnen und Mietern. Und wir brauchen mehr Neubauten. Und deshalb wollen wir den Neubau von Wohnungen attraktiv machen.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD. Wie wollen sich Bund, Länder und Gemeinden die Kosten teilen, die durch die geplante Ankurbelung der Wirtschaft entstehen? Darum geht es heute, wenn sich die Regierungschefs der Länder in Berlin treffen. Die Bundesregierung hat gestern massive Steuererleichterungen für Unternehmen beschlossen. Eine Konsequenz daraus sind weniger Steuereinnahmen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat unmittelbar vor dem Treffen heute gesagt, die Einnahmeverluste würden überwiegend bei Ländern und Kommunen anfallen. Das gehe so nicht und müsse ausgeglichen werden, betonte der CDU-Politiker in der ARD. Viele Firmen in Deutschland gehen davon aus, dass sie in den kommenden Jahren als Folge der KI Stellen streichen. Das zeigt eine Umfrage des Münchner IFO-Institutes. Darin geben rund 27% der Unternehmen an, dass sie in den nächsten 5 Jahren einen KI-bedingten Arbeitsplatzabbau erwarten. Im Bereich der Industrie sagen das sogar 37%. Aus Sicht der Wirtschaftsforscher ist aber noch nicht absehbar, inwieweit durch die künstliche Intelligenz auch die Arbeitslosigkeit steigt. Trotz Wirtschaftsflaute klagen nämlich nach wie vor viele Firmen über zu wenig Fachkräfte. Die israelische Armee hat die Leichen von 2 Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbuz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200 Menschen bei Massakern getötet und etwa 250 weitere als Geiseln verschleppt. Israel griff daraufhin den Gazastreifen an. Die ARD lädt heute zu einem bundesweiten Nachrichtentag ein. Daran beteiligt sich auch der RBB. Interessierten soll Einblick in die journalistische Arbeit bekommen, von der Nachrichtenauswahl über die Recherche bis hin zur fertigen Produktion. Im Fokus steht, wie man verlässliche Quellen erkennt und verantwortungsvoll mit KI-generierten Inhalten umgeht. Angebote gibt es unter anderem im crossmedialen News Center CNC sowie aus den verschiedenen RBB-Programmen. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich Schauer. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 18, Kreuzberg 20, Perleberg 15, Roland 23 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Klaus Fischer.
Ein herzliches Hallo. Gleich ist Bernhard Schrammeck bei mir mit einer neuen Aufnahme. Aber lassen Sie uns zuvor in den Schwanensee abtauchen. Pas de deux aus dem Schwanensee, dem Ballett von Peter Tschaikowski mit Guy Braunstein Violine und dem BBC Symphony Orchestra unter Kirill Karabitz. Und jetzt ist, wie angekündigt, Bernhard Schrammeck bei mir zu Gast. Hallo.
Ja, schönen guten
Stichwort
Tag.
Stichwort neue Aufnahmen. 1604 hat der Komponist John Dowland in London eine Sammlung mit Instrumentalwerken unter dem Titel Lacrimae or Seven Tears herausgegeben. Und den Kern darin bilden 7 Trauerpavanen über das Lacrimae-Thema. Hinzu kommen noch einige Gaillarden und Allemanden, jeweils in der Besetzung für Laute und 5 Gamben. Und der französische Musiker Skip Sampé hat mit seinem Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra nun die komplette 21 Kompositionen umfassende Sammlung neu eingespielt und ganz bewusst opulent besetzt. Neben Gamben werden auch kombiniert Flöten, Zinken und Posaunen. Bernhard Schrammeck, ist das was Spannendes, Neues? Lohnt sich das?
Ja, das werden wir mal sehen, nicht? In den nächsten Minuten. Ja, also ich denke, in jedem Fall ist es etwas Spannendes, wenn Skip Sampé so etwas macht. Und diese Sammlung von John Dowland ist ja auch irgendwie eine ganz, ganz zentrale Sammlung, weil sie um 1600, ja, heraus, du hast gesagt, 1604 herausgekommen ist. Und aus der Zeit haben wir nicht viele Sammlungen mit instrumentaler Tanzmusik. Und sie ist eben sehr umfangreich und ist eigentlich, gibt so ein Gegenstück mit Praetorius, Terpsichore, das ist ein paar Jahre später. Das ist auch eine große Tanzsammlung, aber ansonsten haben wir gar nicht so viel und vor allem nicht in dieser Qualität.
Nun deutet ja der Name, könnte man meinen, auf eher traurige Musik hin, Lacrimae, Tränen, aber der Charakter ist wahrscheinlich vielgestaltiger.
Der Charakter ist vielgestaltiger. Dieser Tränentitel, der weist zunächst auf die ersten 7 Stücke hin. Das sind diese berühmten Lacrimae Pavanen, also langsame Tänze, die sich auch immer auf dasselbe Motiv beziehen, auf das sogenannte Lacrimae-Motiv. So ein absteigender Viertonreihe haben wir auch in Italien schon im 16. Jahrhundert relativ häufig verwendetes Sujet. Und das ist also der Kern am Anfang, aber hinterher kommen noch viele andere Stücke, weitere Pavanen, aber auch Galliards oder Galliarden. Das sind also durchaus bewegte Sätze und noch ein paar Allemanden. Insgesamt 21 Stück, wirklich ein großes Kompendium.
Aber hören wir jetzt erstmal so eine typische Pavane gleich. Spannender Höreindruck. Da waren jetzt nicht nur Gamben und Laute zu hören, sondern auch andere Instrumente. Was hat denn Skip Sampé verändert?
Ja, also im Original auf dem Druck steht drauf, dass Dowland das komponiert hätte für ein Konsort bestehend aus 5 Gamben oder Violinen, schreibt er übrigens in Klammern. Also es kann auch ein Violinkonsort sein und Laute. Das ist also seine Grundbesetzung. Da Dowland selbst Lautenist war, ist diese Laute irgendwie so ein obligatorisches Mitglied des Ensembles. Es geht vor allem um die Gamben. Und man hört die Stücke eigentlich vor allem sortenrein, sage ich mal, entweder mit Gambenkonsort oder es wird auch gerne mal mit Blockflötenkonsort aufgeführt. Und Skip Sampé sagt nun, naja, das kann man ja alles machen, aber die Renaissance bietet ja noch viel mehr Instrumente, ein Rieseninstrumentarium. Und er hat ja ganz bewusst sein Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra gegründet. Ja. Also Renaissance Orchester, was irgendwie ja fast ein Widerspruch in sich ist. Die Renaissance hatte ja nicht so Orchester, wie wir es später kennen, so große. Und er meint damit eben die Kombination verschiedener Consorts. Und in dem Fall kombiniert er eben, wir haben es gerade schon gehört, ein Gampenkonzert, das war am Anfang zu hören, mit Blockflöten, Zinken und Posaunen. Und dazu kommen auch noch eine ganze Reihe von Tasteninstrumenten, also Cembalo und Virginal, also verschiedene Größen von Cembalo-Instrumenten.
Sehr üppig, ich würde fast sagen, eine majestätische Besetzung. Geht dieses Konzept, diese neue Instrumentierung auf?
Ja, es geht auf in jedem Falle, weil das Ganze natürlich dadurch kunterbunt klingt. Also das will ich gleich mal vorausschicken. Aber ich will mal das ein bisschen differenzieren. Also es geht sehr, sehr gut auf bei den schnellen bewegten Sätzen, wie zum Beispiel bei dieser Galliarde.
Also Bernhard Schrammeck, gerade ging mir durch den Kopf, ziemlich genial, muss ich haben. Diese CD.
Ja, finde ich auch gerade hier wahnsinnig gelungen, also weil er eben diese Idee des Broken Consort, also eines gemischten Consorts, praktisch in Potenz setzt. Mhm. Also er nimmt nicht Einzelinstrumente, sondern Gruppen zusammen und mischt die und das auch mit großem Aufwand, also arrangiert. Wirklich tolle Leistung.
Und wie geht das bei den langsameren, traurigeren Stücken, bei den Pavanen auf?
Ja, also da sehe ich wirklich ein bisschen ein Problem. Ich habe vorhin gesagt, kunterbunt. Ja? Und die Renaissance war kunterbunt. Also das passt. Aber bei diesen ausgesprochenen Trauerstücken, vielleicht ist es ja auch meine Hörgewohnheit, aber ich habe die lieber sortenrein. Mhm. Also ich habe da lieber ein hervorragendes Gammenkonzert oder Blockflötenkonzert, der dieses Stück durchspielt. Also hier war es so, auch dort, also wechseln ja ständig die Instrumentalbesetzung, dass mir das fast ein bisschen zu viel war. Hm. Ich spiele mal ein Stückchen aus der berühmten Pavane mit dem wunderschönen Titel Semper Daulend, Semper Dolens. Ja, also der immer trauernde Daulend. So eine auch Selbstbezeichnung oder Selbstporträt. Und das geht mit Gampen los. Wir gehen mal mitten rein und dann kommt so ein Wechsel zu Bläsern. Und urteilen Sie selbst.
Also Bernhard Schrammeck, ich habe da jetzt so die Assoziation von Renaissance-Fürstenbegräbnis mit Unmengen
an Himmel,
manieristischen Dingen. Und also ich kann mir das schon vorstellen, dass das damals vielleicht auch so selten so, aber auch so gemacht worden ist. Ne?
Also vorstellbar ist es in jedem Falle, nur es geht mir jetzt um die konkrete Interpretation hier. Und ich finde ganz klar bei diesen Pavanen, diese häufigen Wechsel der Instrumentierung für nicht immer so ganz gelungen.
Okay.
Um das mal so auszudrücken.
Also qualitativ hast du da doch deine Anfragen.
Nee, qualitativ nicht. Es geht mir wirklich hier ums Arrangement. Denn qualitativ ist das ein super tolles Ensemble. Also es sind ungefähr 20 Musiker. Ja, also schon das ist der Wahnsinn. Also es gab ganz wenige Hofkapellen um 1600, die 20 Musiker von der Qualität hatten. Instrumentalisten wohlgemerkt, da sind gar keine Sänger bei. Also ein paar Namen vielleicht. Ja, eine der Gambistinnen ist Lucile Boulanger, bekannt als großartige Solistin. Der erste Zinkenist ist Doran Sherwin, kennen wir alle von La Pejata, wo er immer eine Show abzieht. Dann auch die Posaunisten Simon van Mechelen, liest man überall, Tura Ismailov, kennen wir auch in Berlin. Die drei Cembalo-Spieler sind Olivier Fortin, der ein eigenes Ensemble leitet, ne? Dann noch Emmanuel Frankenberg und Skip Sompé selbst. Ja. Das ist alles vom Feinsten. Ja?
Also er schafft es mit seinen über 70 Jahren als Altmeister, die ganze junge Garde an sich zu binden, scheint mir. Da.
Übergreifend, generationsübergreifend, hast du recht. Und hören wir uns doch nochmal so eine ganz bewegte Allemande an. Hat man noch nicht.
Die ganz große Referenz am Schluss. Mr. Nicholas Almond. Und da ich selber Klaus heiße und der Nikolaus da mit rumspielt, muss ich nochmal sagen, ich will dieses Album haben.
Ja, bitte gerne.
Trotzdem die Frage an dich, summa summarum. Wegweisende neue Aufnahme dieses Lacrimae-Zyklus.
Also wegweisend ist vielleicht ein bisschen zu viel gegangen. Eine sehr originelle neue Aufnahme. Hm? Das würde ich in jedem Fall sagen, von höchster musikalischer Qualität. Vor allem diese schnellen Sätze, das ist ja auch eine ganze Menge, diese Gallarden, das macht wahnsinnig Freude, die zuzuhören. Alles kurz, das war jetzt übrigens ein komplettes Stück, ja, eine Minute, 12 Sekunden, das geht manchmal wahnsinnig schnell und in dieser Kürze auch sehr konzentriert und wirklich toll musiziert, mit der Einschränkung von mir, dass ich bei den Lacrimae Pavanen dann doch eher lieber so dieses bloße Konsort mag. Vielleicht ist es eine Vorliebe von mir, aber keine generelle Kritik jetzt an dieser wunderschönen neuen CD mit Dowland.
Dann brenne ich jetzt nochmal auf 2 Minuten.
Ja.
Was haben wir da jetzt noch?
Es gibt noch eine wunderschöne Galliarde, die Herrn John Souch, wer auch immer das war, gewidmet ist.
Musik von John Dowland, Sir John Souch, His Gayet, also ihm gewidmet, wer auch immer der Herr war. Das Album heißt Lacrimae, das Bernhard Schrammeck vorgestellt hat und enthält Werke von John Dowland, die berühmten Lacrimae Pavanen, aber noch etliches mehr, also den kompletten Zyklus mit dem Ensemble Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra unter Leitung des genialen Skip Sampé. Und damit ist es 12 Uhr 25, Klassik bis 2 auf Radio 3 haben Sie eingeschaltet und jetzt Musik von Francis Poulenc, das Rondo aus dem Trio für Oboe, Fagott und Klavier mit einer exzellenten Besetzung, nämlich Céline Moinet Oboe, Sophie Dervaux Fagott und Florian Uhlich am Klavier. Ich höre da ein leichtes Augenzwinkern, das Finale aus dem Trio für Oboe, Fagott und Klavier von Francis Poulenc mit Céline Moinet, Sophie Dervaux und Florian Uhlich vom Album Lumière. Und damit ist es 12.29 Uhr.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Thorsten Föste, hallo.
Hallo.
In Saarbrücken startet heute das deutsch-französische Festival Perspektiv.
Ja, und zwar geht es sogar schon in seine 47. Ausgabe. Bis zum 14. Juni, also 10 Tage lang, sind dann insgesamt mehr als 60 Veranstaltungen zu erleben. Theater, Tanz, Zirkus, Musik, Performances und Film und alles immer zweisprachig. Mhm. Darunter sind unter anderem 15 Gastspiele, 2 Konzerte und 2 Workshops an über 20 Orten in Deutschland und auch über die Grenze hinüber in Frankreich. Zu sehen wird unter anderem sein das Ballet National de Marseille oder auch die deutsch-schweizerische Künstlergruppe Rimini Protokoll. Und es gibt auch eine Performance mit überlebensgroßen Maulwurfpuppen. Dieses deutsch-französische Festival, das wurde 1978 als Woche des jungen französischen Theaters gegründet. Und es ist wohl das einzige Kulturfestival, das sich gleichermaßen deutsch- wie auch französischsprachiger Bühnenkunst widmet.
Und es lohnt nicht zuletzt, ergänze ich, nach Saarbrücken zu fahren, auch aufgrund der guten Küche. Johann Sebastian Bach ist in Leipzig künftig zu sehen, und zwar als Avatar. Er lädt zu Gesprächskonzerten höchst selbst ein und erzählt aus seinem Leben.
Das hast du sehr schön gesagt. Das ist die Meldung des Bach-Museums. Die haben geplant, ab dem 13. Juni im Sommersaal solche computergenerierten Aufführungen zu machen. Man setzt sich dann eine sogenannte Augmented Reality Brille auf und kann dann wohl sehen, wie dieser Bach-Avatar eigene Werke am Cembalo spielt, im Raum herumläuft und aus seinem Leben erzählt. Du hast es, glaube ich, schon gesehen.
Ja, Bach live in Konzert. Also ich muss sagen, ich finde es sehr reizvoll. Allerdings dauert es eine knappe Stunde. Und das ist natürlich für jemanden, der sich gut auskennt mit Bach, ein bisschen schwierig. Aber wenn man gar nichts weiß oder wenig weiß und Interesse hat, ist es gut.
Aber das Haus lohnt sicherlich sowieso einen Besuch.
Ja, absolut.
Und der Bach dann Sächsisch, Thüringisch, was spricht er?
Sie haben das sehr genau überlegt. Er stammte ja aus Eisenach und ist dort groß geworden, also Thüringisch. Seine Frau stammt aus dem heutigen Sachsen-Anhalt und er selber war ja nur die letzten 26 Jahre in Leipzig. Also es ist eine Mischung aus 80% Thüringisch mit 20% sächsischen Einsprengseln. Also die Experten werden das hören.
Okay. Und das Museum teilt außerdem noch mit, dass dieser Bach-Avatar später dann auch sogar auf Reisen gehen soll, weltweit bis nach Paraguay, nach Kuala Lumpur und bis nach New York.
Und dein Tipp, Thorsten, ist auch ein musikalischer, und zwar fürs Wochenende.
Ja, denn ich finde, das lohnt sich ganz sicher. Musik genießen in einer herrlichen Naturlandschaft, einem Niedermoor im Norden Brandenburgs, da wo die Kraniche zu Hause sind. Das geht nämlich beim Rienluch Musikfestival. Das gibt es jetzt schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Und der Festivalleiter Hartmut Rode, der hat hier bei uns auf Radio 3 erzählt, wie es dort im Rienluch aussieht.
Mit fantastischen Dörfern und herrlichen Parkanlagen begeistert diese Landschaft durch eine reine Natur. Es ist grün, es gibt wunderbare Schauspiele in der Natur zu sehen, im Moment auch die ganzen Storchenpaare. Da haben wir herrliche Orte gefunden, haben selber ein Konzert- und Tanzsaal restauriert, leben dort mit unserer Familie dort und da passen 110, 120 Leute hinein.
Das sagt Hartmut Rode, der war bei uns im Radio 3 zu Besuch. Das ist der Leiter des Rienluch Musikfestivals und morgen am Freitagabend startet dieses. Die Eröffnung ist leider schon ganz lange ausverkauft. Aber auch am Samstag, Sonntag und am Pfingstmontag gibt es dort Konzerte. Am Samstag um 19 Uhr ein Serenadenkonzert in der Konzertscheune Weberhof Langen. Am Sonntag dann Wasser- und Elfenmusik in der Kirche in Wustrau. Das geht um 18 Uhr los und schon ab 16 Uhr gibt es im Garten Kaffee und Kuchen. Und am Montag gibt es dann ein weiteres Konzert in der Kulturkirche Neuruppin. Um 17 Uhr geht das los. Und das ganze Gespräch mit dem Festivaldirektor, das kann man sich bei uns auf radio3.de nochmal anhören. Und da ist dann auch ein Link zum Programm des Festivals.
Kulturkompakt mit Thorsten Föste. Vielen Dank.
Kulturkompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Vier Saiten nur und die ganze Welt der Musik. Melancholisch und zart, virtuos und wild. Glücklich ist, wer das Instrument bei Solistin Antje Weithaas studieren darf. Eine Meisterin der Violine, eine Meisterin im Unterrichten.
Ich wollte hier in der Hans Eisler studieren und sehr besonders mit Antje Weithaas.
Wir haben Ihre Klasse der Musikhochschule Hans Eisler zu Gast im Radio 3 Kultursalon. Moderatorin Fanny Tank fragt nach, was ist von Antje Weithaas zu lernen? Was sind die eigenen Pläne? Und mal ehrlich, in welchen Momenten will man die Geige in die Ecke pfeffern? Musik und viele Geschichten. Die Absolventen im Radio 3 Kultursalon im Studio 14 der RBB Dachlounge. Am Mittwoch, 19 Uhr. Jetzt anmelden auf unserer Website Radio 3, wie es euch gefällt.
Ja, schottisch waren wir heute schon, jetzt werden wir irisch. Das Allegro Molto, den zweiten Satz aus der irischen Sinfonie von Charles Williams Danforth, werden Sie hören mit dem Bournemouth Symphony Orchestra unter David Lloyd Jones. Allegro Molto, der zweite Satz aus der irischen Sinfonie, der dritten Sinfonie von Charles William Stanford war das, mit dem Bournemouth Symphony Orchestra unter David Lloyd Jones. Und passender Übergang zur Rubrik Klassik aktuell. Wir blicken über die Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt. Morgen beginnen in Halle an der Saale die Händel-Festspiele in der Stadt, in der der Komponist, wie man so schön sagt, das Licht der Welt erblickt hat. Es gibt mehr als 100 Veranstaltungen in den kommenden knapp 10 Tagen und die Eröffnung morgen um 16 Uhr findet traditionsgemäß auf dem Marktplatz statt, vor dem Händel-Denkmal, und da wird unter anderem der Stadtsingechor zu Halle zu hören sein. Und der ist wesentlich älter noch als der Leipziger Thomanerchor und als der Dresdner Kreuzchor. Und dazu die Pfeiferstuhlmusik. Diese Eröffnung hat wirklich Kultstatus. Die wird eigentlich seit den 1950er Jahren auf bestimmte rituelle Weise durchgeführt. 16 Uhr Marktplatz in Halle an der Saale vor dem Händel-Denkmal. Und morgen Abend gibt es dann die aktuelle Premiere des Opernhauses Halle, die aktuelle Festspielproduktion. Und es wird Händels frühe Oper Agrippina sein. Und dieses Werk wird von Walter Sutcliffe inszeniert, das ist der Operndirektor von Halle, und die musikalische Leitung hat auch ein absoluter Händel-Experte, lange in Göttingen zugange gewesen, Lawrence Cummings. Also eine Produktion der Oper Halle, da darf man sich wirklich drauf freuen. Morgen 19 Uhr im Opernhaus in Halle, und auch dafür gibt es noch Karten. Und wir hören jetzt die Ouvertüre zu Agrippina von Georg Friedrich Händel mit dem Ensemble Tafelmusik unter Jeanne Lamont. Die Ouvertüre zu Georg Friedrich Händels Oper Agrippina mit dem Ensemble Tafelmusik. Und wie gesagt, dieses Werk können Sie morgen um 19 Uhr im Opernhaus Halle erleben, in der Regie von Walter Sutcliffe und der musikalischen Leitung von Lawrence Cummings. Das wird die Eröffnungspremiere der Händel-Festspiele in Halle sein. Und die sind immerhin das größte Klassikfestival im Land Sachsen-Anhalt. Und jetzt gehen wir tief in die Nacht mit dem Pianisten Bertrand Chamailloux, eine Komposition von Salvatore Chiarino.
Thank you.
Eine ziemlich unruhige Nacht. De la Nuit von Salvatore Cherino mit Bertrand Chamaillou. Klavier. Ja, nach den Nachrichten um 13 Uhr geht's weiter. Mit Klassik bis 2, unter anderem mit der 19. Folge aus dem Roman Der Stechlin von Theodor Fontane. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Mummenschanz. Den Walzer aus der Orchestersuite Maskerade von Aram Khachaturian mit dem London Symphony Orchestra unter Stanley Black.
Pfingsten gibt es doch Geschenke. Das Grunewald Open Air und Schwanensee Konzertant. Wenn sich Tschaikowskis Musikzauber entfaltet, wird der Grunewald zum Schwanenreich. Tauchen Sie ein in die Sage von der Schwanenprinzessin, die nur durch Liebe erlöst werden kann. Das Meisterwerk erklingt unter freiem Himmel in der Kulisse von Schloss, Wasser und Grün.
und in abendlicher Stimmung. Das Orpheus-Ensemble Berlin spielt die Ballettmusik, dirigiert von Stefan Meinecke. Schwanensee, das Open-Air-Konzert, Pfingsten, von Samstag bis Montag, vor dem prächtig beleuchteten Jagdschloss Grunewald. Radio 3, wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten beraten heute über eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Dabei geht es unter anderem um Vorgaben für die Truppenstärke. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Für die Bundeswehr rechnet Verteidigungsminister Boris Pistorius mit einem zusätzlichen Bedarf von bis zu 60.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten. Im Vergleich zur jetzigen Stärke der Bundeswehr wäre das eine Steigerung um etwa ein Drittel. Höhere Anforderungen gibt es auch bei der Ausstattung der Armeen. Besonders für die Abwehr von Luftangriffen sieht man in der NATO Nachholbedarf. Größere Investitionen sollen auch in die Entwicklung weitreichender Waffensysteme gehen. Für die Europäer gibt es den Auftrag, für eigene Transportflugzeuge zu sorgen, um Truppen und Panzer von A nach B zu transportieren. Das haben bisher die Amerikaner im Bündnis übernommen.
Fluggäste behalten vorerst ihre Ansprüche auf Entschädigung bei Verspätungen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. EU-Korrespondent Jakob Mayer.
Die polnische EU-Ratspräsidentschaft konnte sich nicht mit ihrem Vorschlag durchsetzen, die Rechte von Fluggästen zugunsten der Airlines einzuschränken. Aktuell werden ab einer Wartezeit von 3 Stunden je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro Entschädigung fällig. Der polnische Vorschlag sah vor, die Schwellen für Entschädigung hochzusetzen. Bei Kurzreisen weiter ab 3 Stunden, bei Distanzen bis 3500 Kilometer und innerhalb der EU erst ab 4 Stunden Wartezeit und bei Langstreckenflügen ab 6 Stunden. Die Entschädigung sollte je nach Flugstrecke zwischen 300 und 500 Euro betragen. Die polnische Ratspräsidentschaft will weiter verhandeln. Die EU arbeitet seit 12 Jahren an einer Reform der Fluggastrechte.
Die israelische Armee hat die Leichen von 2 Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbuz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200